ihre geistliche Sehen. Wach auf und erkenne, wer dein Gott ist. Sehe, was der Geist Gottes dir offenbart heute Morgen. Und jede Taubheit soll verschwinden in den Namen Jesus. Du sollst seine Stimme hören und erkennen, wer Gottes Stimme ist in dieser Welt und für dich persönlich. Offenbare du dich heute, Herr, durch dein Wort, durch den Predigt. Und ich danke von Herzen, dass wir ändert rausgehen, wie wir hier reingekommen sind. Stück weit näher an dein Herz, Stück weit Erkenntnis, wer du wirklich bist. Amen.
Das war genau die richtige Einstimmung auf die Botschaft von heute Morgen. Schön, euch alle zu sehen, auch alle Gäste herzlich willkommen, die heute da sind. Falls man das erste oder zweite Mal da ist, herzlich willkommen. Vater, ich danke dir für den heutigen Sonntag. Wow, was für eine intensive Zeit im Lobpreis in deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du auch in deinem Wort wohnst, dass du dich offenbarst durch dein Wort, dass du durch dein Wort lebendig wirst in unseren Herzen, in unserem Leben, dass wir erfahren dürfen, wie du wirklich bist. Und ich bitte dich, dass du das heute auch schenkst, einfach für uns, dass du in unserem Herzen, in unseren Gedanken dich neu zeigst, dass wir ein Stück weit näher und tiefer zu dir hinkommen. Danke dafür. Amen. Super. Ja.
Genau, ich habe noch ein kurzes Wort, und zwar im Psalm 27. Da heißt es, dass Gott spricht, sucht mein Angesicht. Und ich habe gerade so richtig dieses Wort verspürt, dass Gott sagt, sucht mich. Sitzt nicht hier und wartet, was kommt. Ist eine Predigt, die gerade zu meinem Leben passt, sondern sucht ihn. Sucht ihn. Wo ist er? Ich habe gerade gesungen, wir wollen dich sehen, wir wollen dich hören. Das Wort haltet Ausschau nach ihm. Mhm.
Super. Sehr gut. Amen. Danke für die Ermutigung, den Ansporn. Klasse. Heute ist der Abglanz Gottes Teil 3 und dann sind wir da auch durch. Und eigentlich ist es aber Teil 4. Wer von euch war denn letzten Sonntag da? Bei der Melanie Eckhardt. Genau. Und von Open Doors. Und da hab ich für mich auch nochmal was ganz, ganz Neues gesehen. Die Melanie hat letzten Sonntag darüber gesprochen, über die Hoffnung von Christen in der Verfolgung. Und sie hat auch im 2. Korintherbrief gelesen und sie hat darüber gelesen, also wir setzen uns ja mit dem Thema Herrlichkeit auseinander seit ein paar Sonntagen. Wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben und erfahren. Und dann hat sie darüber gesprochen, dass die Bedrängnis, dass die eine Hoffnung der Herrlichkeit oder Herrlichkeit in uns hervorbringt. Und es hat mich irgendwie total geflasht, weil ich immer denke, so als Christ, Bedrängnis will ich nicht oder verfolgt sein, ne? Das ist ja eigentlich was wir sagen, oh, nee, eigentlich nicht, bin ganz froh hier im Westlichen zu leben, dass ich nicht so verfolgt bin als Christ. Klar haben wir hier andere Themen, bei uns geht es da um andere Themen, aber wir leben keine so krasse Verfolgung, wo wir, wie wir letzte Woche gehört haben, dass wir um des Christseins willen einen Arm verlieren oder unsere ganze Identität oder unser Gut und Habe und unserem Haus. Und es war ganz krass und es hat für mich echt nochmal was, das hat nochmal nachgehallt auch in der Woche in mir, dass Herrlichkeit nichts Bequemes ist. Herrlichkeit Gottes zu erfahren ist nicht unbedingt was Bequemes. Also selbst Bedrängnis bringt die Kraft der Herrlichkeit in uns hervor. Deswegen auch danke für das Wort, die Ermutigung danach zu suchen. Wir müssen uns ausstrecken. Falls ihr eine Botschaft verpasst habt, es gab einen Teil 1 vom Abglanz Gottes von der Kerstin, wo sie eine Herzensbotschaft gebracht hat, wo sie gesagt hat, wir sind Träger seiner Gegenwart und Herrlichkeit und wir spiegeln Jesus durch unser Sein und Handeln wieder. Und sie hat auch über Lobpreis und Anbetung gesprochen und sie hat dann auch gesagt, es geht eigentlich gar nicht darum, ob uns das Lied gefällt oder nicht. Die Lieder sind nicht primär für uns, die sind primär für Jesus. Jesus muss es gefallen. Und wenn wir im Lobpreis sind, in seiner Gegenwart, ihn verherrlichen und preisen, dann manifestiert sich seine Herrlichkeit hier auf Erden. Und im Lobpreis dürfen wir das erleben, dass wir durchströmt werden von seinem Heiligen Geist. Dann durfte ich einen Teil 2 machen und ich habe Herrlichkeit Gottes nochmal ein bisschen definiert. Das ist die manifestierte Gegenwart Gottes. Also Herrlichkeit ist, wenn Gott sich zeigt so im Raum und du spürst, du erlebst ihn. Und damit sind auch immer Wirkungen mit verbunden. Er bewirkt etwas durch seine Herrlichkeit. Er gibt uns Frieden oder Freude. er schenkt uns Kraft. Oder in Gottes Herrlichkeit, da wirkt er auch Wunder. Oder Heilung, Weisheit. Er schenkt Offenbarung über gewisse Dinge. Er schenkt uns Wärme, Licht, Nähe. Es ist so viel, was wir spüren. Wenn ihr bei den Hart zu Hart seid, habt ihr sicherlich eine dieser verschiedenen Dinge schon erlebt. Wir haben dann angeschaut, wie sich Herrlichkeit Gottes im alten Bund manifestiert hat. Dass das gar nicht so ungefährlich war. Auch für die sündigen Leiber im alten Bund, wo wir noch nicht den neuen Bund hatten durch Jesu Blut. Und da gab es Priester, Könige und Propheten und Leiter des Volkes wie Mose, die durften das ein Stück weit erleben. Und wir haben dann im Buch Exodus gesehen, wie das Antlitz von Mose die Herrlichkeit Gottes abstrahlte und glänzte. So viel zum Rückblick. Und ihr könnt nochmal, also Open Doors gibt es nicht online, weil da sind immer Sachen drin, die einfach vertraulich sind, die nicht raus sollen. So, ihr könnt die zwei anderen Videos, kann man auf YouTube nochmal nachsehen. Und ich habe diese Bibelstelle nochmal mitgebracht von der Melanie. Und sie hat im 2. Korinther 4, Vers 7 bis 10, hat sie gesprochen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also den Heiligen Geist, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Kann sich jemand da ein bisschen identifizieren? Bei wem ist die Kurve des Christseins seit der Bekehrung so steil nach oben gegangen? Weil dann müsstest du mal mit mir dich treffen, weil dann verrat mir dein Geheimnis. Das ist genau. Also es geht halt so, es geht schon kontinuierlich hoch, aber mal so, es gibt Täler, es gibt Berge, aber eben wie es hier heißt, wir dürfen da hindurchgehen. Jesus ist uns nahe. Und dann sagt er, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Also das, was an Jesu Leib getan wurde, dieses Wunder der Auferstehung, diese Kraftwirkung Gottes, das passiert auch in unserem Leben. Gott wirkt Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und dann sagt er hier, darum, deswegen, weil das so ist, weil diese Kraft der Herrlichkeit da ist, lassen wir uns nicht entmutigen. Und ich möchte es zurufen heute, sei nicht entmutigt, fasse Mut, steh wieder auf, Krone richten, weitergehen, in Gottes Wort tauchen, beten, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen und weiterzugehen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wie mein rechtes Auge, was so eine kleine Einblutung gerade hat, aber alles gut, ich sehe euch wunderbar, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Es geht um den inneren Menschen, der ist wichtig, genau was Joel gestern gesagt hat. Das Äußere, das sind Umstände, da verändert sich immer was, da ist es holprig, da läuft es nicht so ganz rund. Aber wichtig ist, was in dir innen abgeht, weil das Innere bestimmt dein äußeres Leben. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, das ist zeitlich. Ihr seht das draußen gerade, die Blätter fallen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kälte jetzt kommt. Wenn Kälte kommt, lassen die Bäume die Blätter los. Die schöne Pracht der Blüten, vergänglich. Das ist das Sichtbare. Aber was ist das Unsichtbare? Das ist das, was der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt. Und auf das schauen wir, auf Jesus in uns, was er bewirkt. Wie schaut es nun im neuen Bund aus? Da gehen wir jetzt ein Kapitel zurück im Brief von Paulus im 2. Korinther, Kapitel 3. Und da ab Vers 12. Da heißt es, da wir nun eine solche Hoffnung haben. Also er spricht in den Versen davor über diese Hoffnung, die wir in Jesus haben. So treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Dann hier aber ihre Gedanken wurden verstockt, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber dann weiter im Vers 15, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Was damit gemeint ist, ist, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann ist es wie eine Decke vor Augen und du siehst Gott nicht wirklich, du siehst seine Herrlichkeit nicht. Und dann sagt er im Vers 16, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und ich weiß nicht, ob manche von euch dieses Aha-Erlebnis hatten bei ihrer Bekehrung. Bekehrung bedeutet, wo du erkennst, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und auferstanden und hat damit einen Weg zu meinem Schöpfer im Himmel geschaffen. Weil wir als Menschen, wir machen Fehler, wir sündigen. Und das bewirkt nicht nur, dass wir Fehler machen, sondern da ist auch Scham mit verbunden. Wir schämen uns für die schlechten Dinge, die wir tun, obwohl wir doch das Gute tun wollen. Aber Jesus hatte da einen Plan und eine Lösung. Er kam als Sohn Gottes auf diese Erde, ging ans Kreuz, vergoss sein Blut ein für alle Mal und in seinem Blut haben wir diese Vergebung der Sünden. In seinem Blut ist unsere Scham ans Kreuz genagelt. Der Schuldschein, der uns belastet, ist ans Kreuz genagelt, sagt Paulus. Und das schenkt uns diese neue Sicht. Und auf einmal sehen wir Dinge klar. Und dann heißt es weiter, der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist Geist. Der Herr ist nicht Natürliches, der Herr ist nicht irgendwas Fleischliches, der Herr ist Geist. Am Ende des Tages ist alles geistlich und geistlich muss auch betrachtet werden und geistlich muss entschieden werden. Wenn ich Entscheidungen in meinem Leben treffe, dann kann ich nicht nur nach äußeren Umständen entscheiden. Dann muss ich nach geistlichen inneren Werten entscheiden und nach diesen gehen. Und auch natürlich nach meiner Erfahrung oder mal einen Rat nehmen von jemand anderen. Aber ich muss von innen heraus geistlich entscheiden. Und dann ist eben hier diese Schlüsselstelle, und das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Bund. Im Neuen Bund, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Den Satz will ich nochmal kurz aufdröseln. Wir alle aber, also jeder Mann, jeder Frau, jeder Kind, sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn jetzt. Wir sind im neuen Bund. Ihr erinnert euch, als Jesus starb, es ist vollbracht, um die neunte Stunde, der Vorhang im Allerheiligsten zerriss. Es war keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen. Jesus hat den Weg freigemacht und wir dürfen ihn jetzt ansehen, seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit erfahren. Ich bin so erstaunt, wie Gott die letzten Wochen eingefädelt hat. Die Joanna, dieses Lied, alle Ehre und Herrlichkeit, wir wollen dich sehen, wir wollen dich hören, das hatte sie vor ein paar Wochen auf dem Herzen, das in die Gemeinde einzuführen. Dann hatte Kerstin die Idee zu dem Thema und dann kam Melanie letzte Woche und ich höre so zu und es ging um Hoffnung trotz Verfolgung, aber alles, was ich gehört habe, war, durch Bedrängnis kommt Kraft der Herrlichkeit. Also ich saß da und ich habe nur das. Und ich glaube, Gott möchte uns was sagen, dass wir nach dieser Herrlichkeit Ausschau halten, dass wir danach suchen, dass wir uns nicht mehr zufrieden geben mit diesem Status quo, dass wir mehr erleben von Gott. Und dann schauen wir Gott an, wie in einem Spiegel, und wir werden verwandelt in ein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, es geht schrittweise. Es ist nicht so, dass du bam, jetzt ist der Christian herrlich und wunderbar und macht keine Fehler mehr. Nee, wir werden stückweise verändert. Das ist dieser Prozess der Jüngerschaft. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und es geschieht durch den Geist des Herrn. Das ist die Absicht der Herrlichkeit Gottes im neuen Bund, dass wir immer mehr in das Ebenbild von Jesus Christus gestaltet werden. Und so wie Gott dem Mose von Angesicht zu Angesicht begegnete und diesen Abglanz auf ihm zeigte, so möchte Gott das in unserem Leben wirken. Wir schauen uns danach noch ein paar Beispiele an. Und das Schöne ist, er möchte es noch so viel stärker im neuen Bund wirken als im alten Bund. Wir erinnern uns, der alte Bund ist immer nur ein Abglanz, ein Bild von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Wie erlebe ich das jetzt? Wie kann ich das erleben? Und ich habe überlegt, wen könnten wir da als Beispiel nehmen? Und ich bin auf zwei Frauen in der Bibel gekommen. Und bei manchen klingelt es jetzt vielleicht schon gleich. Und das sind zwei Frauen, von denen ihr, wenn ihr schon länger Christ seid, wahrscheinlich schon gehört habt. Maria und Martha. Und ich möchte, dass ihr ganz bewusst euer Herz öffnet bei so einer Geschichte, die man schon kennt, und heute auch sagt, Gott, zeig mir die Tiefe, die in dieser Geschichte steckt bei Maria und Martha. Zeig mir die Tiefe. Das ist eine ganz kurze Geschichte, steht in Lukas Kapitel 10, da ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er, damit ist Jesus gemeint, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Im Parallelevangelium lesen wir, dass der Ort Bethanien ist und dass auch seine Jünger mit dabei waren. Diese Martha hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. So weit, so gut. Jesus kommt, die Jünger im Schlepptau, geht in ein Haus und da sind zwei Schwestern. Die eine Maria, die andere Martha. So, da ist Jesus da und die Maria, die setzt sich zu Jesu Füßen und hört seinem Wort zu. Das ist doch schön, oder? Der Rabbi kommt, der Meister kommt. Ah, herrlich. Setze ich mich mal hin und höre einfach zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Was ist denn das für eine Petze? Könnte man ja auch mal so hingehen und so zupfen. Hey Maria, 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 hilfst du mir ein bisschen? Maria, nee. Hey Rabbi, das ist nicht okay, oder? Böse Schwester. Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Warum ist das? Traut sie sich nicht? Denkt sie, agge ich gleich zur hohen Autorität? Offensichtlich denkt sie, dass das, was sie tut, richtig ist und das, was Maria tut, nicht richtig ist. Und packt den Rabbi gleich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, an den Zöpfen, nee, und sagt, hey, tu doch du was, sag ihr doch, was richtig ist. Jetzt sag ihr doch mal. Geht es uns manchmal auch so, wenn wir andere Christen beobachten? Wie geht's weiter? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Wow. Jetzt rutscht das Herz wahrscheinlich in die Hose. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Mit anderen Worten, Maria hat sich richtig entschieden. Die Geschichte wird oft genutzt, um die arbeitseifrige Martha ins schlechte Licht zu rücken. Aber eigentlich sehen wir im Gesamtkontext der Bibel, dass beide Personen eine gute Motivation hatten. Und es ist wichtig für mich hervorzuheben. Es geht aber wie bei so vielem um das richtige Timing. Martha hatte mindestens 16 Gäste. Ich habe schon gesagt, Jesus, die Jünger, Lazarus, Maria und Martha selbst. Die wollte sie gemäß jüdischer Tradition und Gastfreundschaft bestens versorgen, was in den Augen des Rabbi Jesu ja auch sicherlich grundsätzlich gut ist. Und Jesus wollte aber einen wichtigen Punkt setzen. Neben deinen natürlichen Vorbereitungen ist es wichtig, dass du geistlich aufnahmebereit bist und dir die nötige Zeit dazu nimmst. Jesus sagt dir eigentlich, inmitten deiner Geschäftigkeit und deines Fleißes darfst du nicht vergessen, wer ich bin und warum ich gekommen bin. Dieser Satz ist einer der wichtigsten Sätze für alle Pastoren und geistlichen Leiter und Diener für den Herrn. Weil ich mich die ganze Woche mit Gott und der Welt beschäftige und denke, ja, ich habe ja eh ständig, also habe ja Jugend vorbereitet, habe ja Bibel gelesen. Am Männertreffen habe ich ja Bibel gelesen. Beziehung, persönlich. Ganz wichtig. Und Maria hatte das eben nicht vergessen und Jesus wollte, dass es ihr auch nicht genommen wird. Mit anderen Worten, alles zu seiner Zeit. Und was war jetzt gerade die Zeit? Der Rabbi ist da und spricht, jetzt ist Zeit, zu seinen Füßen zu sitzen. Anbetend, hörend, lernend, suchend. Und dann aus diesem Sein heraus das Tun gestalten, aus der Verwandlung durch Gottes Geist in sein Ebenbild. Aber ich habe gesagt, was sagt der Kontext der Bibel? Geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern. Schaffe, 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 schaffe. Na, Gottes Reich bauen. Geht hin in alle Welt und macht. Nicht immer nur reden, einfach mal machen. Noch eine Arbeitsgruppe. Nee, machen. Jesus ruft uns zum treuen Dienst, der die Pflichten beinhaltet. Das sollten wir auch nicht vernachlässigen, aber bei allem Tun müssen wir uns von Jesus 100% abhängig machen. Und da hat Maria in dem Moment genau richtig gehandelt. Wenn Jesus vielleicht nach einer Stunde fertig ist und man sagt, okay, jetzt ist die Zeit vorbei, lasst uns doch zusammen essen. Dann schlägt Marthas Stunde. Und dann Maria, jetzt ist Schluss mit Bibellesen, Holy Ghost, noch ein Soaking, noch ein Lobpreisabend, noch ein Event. Nee, irgendwann ist der Christ so voll, dann muss er einfach mal machen. So, es geht um die Ausgewogenheit. Und das ist was wir bei Maria und Martha sehen dürfen. Es wäre echt interessant, wie es weitergegangen wäre. Ich meine, vielleicht hat Jesus so ein, zwei Stunden und so. Und dann knurrt der Magen von Petrus schon. Und dann sagt Jesus, vielleicht können wir was zu essen haben. Und dann geht es darum, okay, jetzt machen und jetzt tun. Und das ist für mich heute Morgen wichtig. So, wir erleben diese Verwandlung anbetend, hörend, lernend und dann aber auch weiter zu gehen. Wusstest du, dass du eine Krone trägst? Wir tragen eine Krone. Psalm 8, Vers 5 bis 10. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das schreibt der Psalmist. Wir sind ein wenig niedriger gemacht als Engel. Engel sind himmlische Wesen, dienstbare Geister, die für Gott wirken und kämpfen. Die Bibel sagt, dass jedem von uns Engel zur Seite gestellt sind. So, der Raum heute Morgen ist eigentlich voller Engel. Im Volksjargon sagen wir auch manchmal, Schutzengel mögen dich begleiten. Du kannst in der Bibel auch darüber lesen. Und dann heißt es hier, wir sind wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher, haben wir es wieder von gestern, ne? Von den Männern, über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Warum zeige ich euch das heute? Das hat ganz viel mit Herrlichkeit zu tun, weil wir Königskinder sind. Wir sind kostbar, wunderbar gemacht von Gott. Wir sind seine Söhne und Töchter, dort wo wir sagen, Jesus, komm in mein Herz. Wir sind nicht irgendein Bodenpersonal. Petrus sagt, eine königliche Priesterschaft sind wir sogar. Priester vor dem Herrn und Könige. Und hier in den Psalmen steht, mit was wir gekrönt sind. Mit der Herrlichkeit. Mit Herrlichkeit sind wir gekrönt. Und ich will mich ausstrecken nach dieser Herrlichkeit und die Kraft seiner Herrlichkeit erfahren und damit gekrönt sein. Es gibt ein Zitat von Thomas von Aquin. Er sagt, sein italienischer Dominikaner, Philosoph, Theologe, Priester, gekrönt werden kommt Königen zu. Gott schuf den Menschen gewissermaßen als König der niederen Welt und er ist die Herrlichkeit, das heißt der Glanz des Bildes, und dies ist gewissermaßen die Krone des Menschen. Also wir sind seine Kinder und er krönt uns mit seiner Herrlichkeit. Was passiert ganz praktisch, wenn wir jetzt all diese Herrlichkeit Gottes in unserem Leben erfahren? Die Menschen werden es sehen. Und damit möchte ich, bevor ich noch ein Gebet mit euch durchgehe, abschließen heute Morgen. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13 und 14. Da ist eine Situation, da sind Petrus und Johannes sind vor dem Hohen Rat und man stellt sie zur Rede und sie erklären, warum sie die Dinge tun, die sie tun, warum diese Heilungen und Wunder geschehen. Und der Hohe Rat hört ihnen zu. Und Petrus und Johannes sind ja gewöhnliche Menschen wie du und ich. Irgendwelche ITler oder Consultants und Fischer, Bauern. Und der Hohe Rat, das sind richtig studierte Leute. Also Leute, vor denen man echt Respekt hat. Und die hören ihnen zu auf ihre Antwort und was sie sagen. Und schaut euch das mal an. im Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen. Das ist das Erste, was ihnen auffällt. Da sind zwei Männer, die haben Freimütigkeit. Irgendwas passiert mit uns Männern und Frauen, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir erfahren Selbstwert, wir erfahren Bestätigung. Wir erfahren seine Salbung und diese Salbung befähigt uns. Salbung ist Befähigung dafür, Zeuge zu sein, Salz und Licht zu sein. Irgendwas ist anders bei den Personen. Kerstin hat es schon erlebt beim Einkaufen. Bei ihnen ist irgendwas anders. Dann sagt sie, ja, es ist Jesus Christus. Und auch hier, sie sehen, war das. Und dann als Zweites, und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien. Sie waren keine Rabbis, keine Studierten, keine Theologen, keine Pharisäer, waren nicht beim Gamaliel in der Rabbischule. Und dann heißt es, sie verwunderten sich. Das hat sie überrascht. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das passiert, wenn wir mit Jesus sind. Wir erfahren Freimütigkeit, Berufung, Befähigung. Wir dürfen ihm dienen, wir erleben Wunder, wir erleben, wie die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert durch unser Leben. Wir sind seine Hände und Füße auf dieser Erde. Und Leute erkennen, dass wir mit Jesus gewesen sind. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Das finde ich stark. Und das wünsche ich mir für mein Leben, Freimütigkeit und dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Ich habe euch heute noch etwas mitgebracht und das möchte ich mal, dass ihr das kurz durch die Reihen geben lasst. Nehmt doch da mal jeder eines gerne. Während ihr das austeilt, möchte ich euch über den Patrick oder Patrick erzählen. Saint Patrick, der heilige Patrick der Irländer. Vielleicht kennt ihr den Saint Patrick's Day, der findet, glaube ich, im März statt, 17. März oder so, gell? Wo ganz Irland grün ist. Grün ist ja so die Farbe der Irländer. Die Flagge ist grün, weiß, orange. Und wer war dieser Patrick? Patrick war ein einfacher Hirtenjunge und er ist dann nach Frankreich gegangen, ist einem Kloster beigetreten, hat da die Schriften studiert und muss echt Gott erfahren haben. Weil er war dann wirklich brennend für Gott, brennend für die Werte Gottes. Und erst dann hat sich berufen gefühlt, zurückzugehen nach Irland. Und man weiß, 432 nach Christi ist er nach Irland gegangen und hat dort begonnen. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Danach begann ein paar Jahre der Erweckung für Irland. Er hat als einzelne Person das Land christianisiert. Es ging dann, irländische Geschichte geht ein bisschen auf und ab. Um 1000 rum kamen dann die Wikinger, die haben sie dann 200 Jahre später wieder vertrieben. Und dann ging ja auch das Politikum los, 1913, 1916 und so, wie wir das heute kennen, zwischen Protestanten und Katholiken. Aber es ist eine Geschichte, die möchte ich nicht eingehen. Mir geht es eher um diesen St. Patrick. Es gibt dieses Gebet hier, Christus anziehen, das Gebet des St. Patrick. Und wenn du das liest, dann wurde mir bewusst, dass er wirklich versteht, worum es geht in seinem Leben. Weil das Gebet spiegelt wider, dass in allem, was er tut und wirkt, Christus gesehen wird. Und er fängt an, ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft, die Anrufung der Dreifaltigkeit. Also er sagt, ich beginne den Tag, indem ich eine Kraft anrufe, die ist gewaltig. Und diese Kraft ist die Anrufung der Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Durch den Glauben an die Dreiheit, durch das Bekennen dieser Einheit, ich mache mich auf den Weg, dem Schöpfer zu begegnen. So ganz bewusst, ich möchte dem Schöpfer begegnen. Deswegen auch stark das Wort, ich suche Gott. Ich erhebe mich heute durch Gottes Kraft, sie lenke mich. Gottes Macht halte mich. Gottes Weisheit führe mich. Gottes Auge schaue auf mich. Gottes Ohr höre für mich. Gottes Wort spreche für mich. Gottes Hand schütze mich. Gottes Weg liege vor mir. Gottes Schild schirme mich. Gottes Herrscher, damit sind die Engel gemeint, rette mich vor den Schlingen des Teufels, vor den Versuchungen des Bösen, vor den Verlockungen des Fleisches, vor jedermann, der mir übel will, fern und nah, allein und in der Masse. Wenn ich diesen Satz lese, dann denke ich mir, okay, es war 400, 500 nach Christi. Martin Luther war doch erst 1000 Jahre später. Was hat der St. Patrick hier für Offenbarungen und Weisheiten in seinem Herzen gehabt, die ein Luther 1000 Jahre später in Deutschland mit seinen Thesen veröffentlicht hat? Und dann finde ich das so stark. Christus mit mir, Christus vor mir, Christus hinter mir, Christus in mir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Christus unter mir, Christus über mir, Christus mir zur Rechten, Christus mir zur Linken. Er wollte sicher gehen, dass echt in allen Dimensionen Christus ist. Christus, wo ich liege, Christus, wo ich sitze, Christus, wo ich mich erhebe. Christus im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt. Christus im Munde eines jeden, der zu mir spricht. Christus in jedem Auge, das mich sieht. Christus in jedem Ohre, das mich hört. Ich habe das Gebet vor ein paar Wochen noch mal so ganz bewusst gelesen und es hat mich noch mal überwältigt. Und ich habe es in den letzten Wochen immer mal wieder gebetet, auch in meiner stillen Zeit. Und ich möchte es euch mitgeben, gerade die letzten Sätze drücken für mich so sehr stark aus, was die Kraft seiner Herrlichkeit, was die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben bewirken möchte. Einmal, dass Gott mit uns ist, uns bewahrt und beschützt und lenkt, den Weg zeigt, uns führt und leitet. Und dann im mittleren Teil er uns bewahrt von den Versuchungen des Feindes, da Weisheit schenkt. Und auch von den Verlockungen des Fleisches, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Und dann aber der Schluss und gerade die letzten zwei. Jedes Auge, das mich sieht, soll Christus sehen. Was für ein Gebet. Herr, diese Woche, jedes Auge, das mich sieht, soll Christus sehen. Nicht mehr ich lebe ich, sondern Christus in mir, Galater Kapitel 2. So stark. Jedes Ohr, das mich hört, Christus in jedem Ohr. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Schriftstellen raushaue beim Penny an der Kasse oder an der Arbeit oder im Sportverein oder sonst so. Ihr versteht, was gemeint ist. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir aus diesem Sein heraus mit ihm tun und leben und wirken, dann sind wir dieses Salz und Licht. Das ist sogar ein gewisser Automatismus, der sich einstellt, weil wir mit was Gutem gefüllt sind und das sprudelt über. Seine Herrlichkeit will sich manifestieren in unserem Leben. Für uns, aber auch für unsere Umgebung. Und das ist mein Wunsch für euch, dass ihr das einfach diese Woche mitnehmt und wir damit auch diese Serie abschließen, weil das ist, glaube ich, das Endziel von allem, was Gott hier auf Erden wirkt. Ja, dass wir näher zu ihm wachsen, dass wir auch verarbeiten dürfen, was in unserem Leben noch Heilung braucht, dass wir gesegnet sind in unseren Beziehungen, in unseren Finanzen, in unserem Arbeitsplatz, in unserem Vereinsleben, in unseren Familien auch. Und dass das aber auch eine Auswirkung hat auf unser Umfeld. Immer mündigere Christen, die ihr Umfeld hoffnungsvoll verändern. Vater, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist in unserem Wirken ist, dass du uns voranbringst mit dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun, sondern dass das gewirkt wird, einfach durch die Zeit mit dir, auch heute Morgen wieder. Wir sind in der Gegenwart, im Lobpreis, in deiner Gegenwart. Wir hören dein Wort, wir erleben Veränderung. Und ich danke dir jetzt auch noch für die Gemeinschaft untereinander, die so wichtig ist. Danke, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, sondern gemeinsam, dass wir ein Leib sind und dass du das wirkst in uns. Ich bete, dass die Kraft der Dreifaltigkeit uns begleitet diese Woche, dass Gottes Kraft uns lenkt, dass Gottes Macht uns hält, dass Gottes Weisheit uns führt, dass unsere Augen und Ohren auf dich schauen und von dir hören, dass deine Hand uns schützt, dass dein Schild uns schirmt und bewahrt, dass du uns rettest vor den Schlingen des Teufels und den Versuchungen des Bösen. Christus, danke, dass du in uns und auf uns bist, vor uns, hinter uns, rechts und links, oben und unten. Und wo immer wir sind, dass Christus gesehen wird in unserem Leben. Dass jedes Auge, das uns sieht, Christus sieht. Und dass jedes Ohr, das uns hört, Christus hört. Amen.